Hi zusammen, ich bin's Matze und ich heiße euch endlich wieder herzlich willkommen zurück bei Im Traumgarten von, dem Podcast von Gardena. Und in diesem Podcast spreche ich mit HobbygärtnerInnen und GartenexpertInnen über verschiedenste Gartenthemen, alles, was das Gartenherz begehrt. Wir sprechen darüber, wie ihr Garten aktuell aussieht und natürlich versuche ich auch, ihnen handfeste Gartentipps für euch zu entlocken. Und heute habe ich Marie Martin bei mir. Hallo Marie.
Hi.
Ich kenne dich natürlich, aber du kennst dich natürlich viel besser als ich und deswegen wäre es total toll, wenn du dich vorstellst.
Also, ich bin Marie, ich glaube, ich bin 35 Jahre alt, ich muss immer nochmal nachrechnen. Und ja, ich freue mich heute bei euch zu sein, weil ich glaube, dass wir ganz gut über ein paar Pflanzenthemen quatschen können. Ich denke, da habe ich ein bisschen was zu sagen, weil ich mich die letzten Jahre viel mit Pflanzen beschäftigt habe.
Ja, es ist auch wirklich, du bist eine meiner, wie soll ich sagen, Lieblingsgästinnen hier, weil du quasi die gleiche Situation hast wie ich, nämlich nicht einen eigenen Garten, sondern eine Wohnung. Und dieses, ja, wie wollen wir es nennen, vielleicht Indoor-Jungle, ist das ein Begriff, den du auch geprägt hast?
Also da, so weit würde ich nicht gehen, dass ich den geprägt habe. Also mir ist es auf jeden Fall ein Begriff und ich glaube, das passt ganz gut dazu, dass man sich die Natur in die Wohnung holt und daher kommt der Indoor-Jungle.
Ja, genau. Also den habe ich jedenfalls auch hier und deswegen glaube ich, dass wir ein Perfect Match sind, was das Gespräch angeht. Und alle, die auch den, naja, kleinen Dschungel oder den Garten quasi bei sich zu Hause haben, die sollten jetzt ganz besonders gut zuhören, denn darum wird es heute natürlich, naja, sagen wir, hauptsächlich gehen. Ich würde total gerne mit dir gemeinsam mal so eine kleine Erkundungstour durch deine Wohnung machen. Also wenn wir jetzt in deine Wohnung reinlaufen, wie sieht's da pflanzenmäßig aus? Was kommt da als erstes? Und nimm uns doch mal so ein bisschen mit.
Also wenn man in meine Wohnung reinkommt, dann steht man erstmal in einem großen Wohn-Essbereich mit Flur und Pflanzenzimmer. Ich habe eine große offene Wohnung und da gibt es einige Pflanzen. Das sah vor einigen Jahren noch ein bisschen anders aus. Da gab es auf jeden Fall mehr. Ich habe mich inzwischen reduziert, weil ich ganz genau weiß, welche Pflanzen in meine Wohnung passen. Und als erstes läuft man auf einen riesengroßen Bogenhanf zu. Sagt vielleicht einigen was. Ist so eine Pflanze, die früher bei uns in der DDR auf jeden Fall jeder hatte. Eine Schwiegermutterzunge. Das sind die mit den langen, dünnen Blättern, die nach oben wachsen. Manchmal haben die so einen hellen Rand. Und das ist auch die Pflanze, die ich glaube, am meisten in meiner Wohnung habe, weil die absolut robust sind und die ich jetzt schon mal jedem empfehlen kann.
Bogenhanf habe ich mir sofort aufgeschrieben. Wann hast du denn angefangen, damit deine Wohnung so richtig mit Pflanzen zu bestücken und begrünen?
Da muss ich ganz kurz mal nachdenken, weil ich glaube, als ich bei meinen Eltern ausgezogen bin, hatte ich erstmal keine Lust auf Pflanzen. Meine Mutter ist nämlich gelernte Gärtnerin und die hat immer eine sehr grüne Wohnung gehabt. Wenn sie also im Urlaub war, dann musste ich immer auf die Pflanzen aufpassen und das fand ich natürlich überhaupt nicht toll. Deswegen habe ich gesagt, ich will nie auch wieder eine Pflanze sehen. Das hat sich mit den Jahren dann so ein bisschen geändert. Es muss so 2016 oder 17 gewesen sein, dass ich mir die ersten Pflanzen nach Hause geholt habe.
Da kann ich ja direkt dazwischen fragen. Also das finde ich ja total schön, weil dieser Abnabelungsprozess von den Eltern, den hat ja jeder. Und der hat bei dir dann ja offensichtlich einige Jahre gedauert, aber irgendwie bist du dann doch zurückgekommen.
Ja, genau. Also der Grund, warum ich mir die erste Pflanze in die Wohnung geholt habe, sind meine psychischen Probleme gewesen. Ich hatte lange Zeit mit Angststörungen und Panikattacken zu tun. Und deswegen konnte ich nicht so rausgehen, wie ich das wollte. Also mir ist es total schwer gefallen, mich mit Leuten zu verabreden und zu der Zeit bin ich Lehrerin gewesen. Und weil ich eben nicht mehr nach draußen gehen konnte, glaube ich jetzt so im Nachhinein, dass ich mir die Natur einfach in die Wohnung geholt habe. Das hat mit einer Pflanze angefangen. Ich habe gemerkt, das gibt mir so eine kleine Aufgabe am Tag, so eine Verantwortung, die ich übernehme. Und als ich gemerkt habe, okay, ich komme da gut hinterher, ich schaffe es, die am Leben zu halten, ich gieße die regelmäßig, dann ist noch die zweite und dritte dazu gekommen und irgendwann waren es in meiner alten Wohnung, glaube ich, 400 Pflanzen. Also es ist mir tatsächlich über den Kopf gewachsen.
Okay, das ist krass.
Und ja, da bin ich dann auch irgendwann nicht mehr ganz so hinterhergekommen. Also ich glaube, es hat sich eingependelt. Erst wollte ich von Pflanzen nichts wissen, dann sind sie mir über den Kopf gewachsen. Ich habe immer mehr dazugelernt. Ich habe natürlich auch gelernt, was für Pflanzen passen überhaupt zu mir. Und ich glaube, ich habe inzwischen meinen Weg mit den Pflanzen gefunden, so dass ich eine schöne grüne Wohnung habe, und nicht wahnsinnig viel Aufwand damit. Ich glaube, das ist ja auch das Problem von vielen, die es gerne grün hätten, sehr schnell überfordert sind. Ich denke, dass wenn man die richtigen Pflanzen zu sich nach Hause holt, dass man damit kaum Stress hat.
Wow. Ja, du, also wenn wir jetzt mit Bild arbeiten würden, würdest du mich Fingerschnipsen sehen. Ich habe genau das nämlich. Also ich liebe Pflanzen und kaufe mir dann auch immer ein ganz bisschen zu viel und wundere mich dann, wie viel Arbeit das dann plötzlich ist. Und so hast du es dann ja auch festgestellt. Das heißt, am Anfang waren Pflanzen für dich eigentlich eine Hilfe, eine fast therapeutische Hilfe, und dann bist du da sehr reingedroppt und dann musstest du es wieder zurückschrauben. Würdest du auch sagen, das war dein erster großer Pflanzen-Fail, oder inwieweit gab es bei deinen Erfahrungen mit Pflanzen irgendwas, wo du denkst, oh, das hätte ich aber gerne vorher gewusst?
Ja, ich glaube, das ist nicht mal nur ein Pflanzen-Fail. Ich glaube, das ist so mein Lebens-Fail, dass ich Dinge, die ich neu für mich entdecke, erstmal übertreibe und dann meinen Weg damit finde. Mhm. Es hat seine Zeit gedauert auf jeden Fall, dass ich wusste, wie ich damit umgehen soll. Und es ist auch so gewesen, ich habe sie zu mir geholt, dann habe ich sie wieder ganz abgestoßen, weil sie dafür gesorgt haben, dass ich das Haus ja wieder nicht verlassen konnte. Also ich habe mich in der Zeit um meine psychischen Probleme gekümmert. Und die Panikattacken, die Angststörung ist besser geworden. Das heißt, ich wollte wieder nach draußen gehen und wollte wieder in die Natur. Mhm. Und auf einmal war es nicht meine Psyche, die mich abgehalten hat davon, sondern dann waren es die Pflanzen, weil ich auf einmal so viel hatte, dass ich auch da nicht rausgehen konnte. Also ich glaube, da muss jeder einfach seinen Weg finden und seinen Rhythmus mit Pflanzen, wirklich zu gucken, was passt zu mir, damit ich noch genügend Freizeit habe, damit nicht die Pflanzen das ganze Leben einnehmen, weil so soll es ja auch einfach nicht sein.
Nee, genau, absolut. Das heißt, Indoor-Dschungel war bei dir wirklich der Name Programm in der Phase.
Absolut, absolut.
Könntest du deine Erfahrungen in drei konkreten Tipps zum Thema Indoor-Dschungel zusammenfassen, die vielleicht Einsteigerinnen beachten können, wenn sie auch starten möchten?
Also ich würde sagen, die wichtigsten Sachen, die ich gelernt habe über die letzten Jahre, mhm, oder die ich gern eher gewusst hätte, sind, dass man seine Liebe zu Pflanzen nicht in seinem Gießverhalten zeigen sollte. Okay. Ich glaube, der größte Anfängerfehler ist, jedes Problem mit Wasser zu beheben. Und es sterben viel mehr Pflanzen daran, dass sie zu viel Wasser bekommen, als dass sie zu wenig Wasser bekommen. Also selbst wenn ich eine Pflanze sehe, die vertrocknete Blätter hat, die braun und matschig werden und ich mir denke, oh, da kommt nicht genug Wasser durch, dann kann es vielleicht daran liegen, dass sie einfach zu viel Wasser hatte. Also ich hätte gern gewusst, dass man seltener, aber nicht weniger gießen muss. Und das bedeutet einfach nur, dass die Pflanzen, wenn ich sie gieße, dann gieße ich sie alle 2 Wochen mal und dann aber so richtig mit richtig viel Wasser und lasse sie zwischendurch abtrocknen. Mhm. Das war mir vorher nicht bewusst. Ich hätte auch gern gewusst, dass man keinen riesengroßen Topf für seine Pflanzen braucht, dass Pflanzen sehr gern recht beengt stehen. Also auch da zeigt man seine Pflanzenliebe nicht damit, dass man den Pflanzen ein möglichst großes Zuhause gibt, wenn man denkt, in der Natur haben die ja auch ganz viel Platz, mhm, sondern sie mögen eher beengt stehen, gar nicht so viel Wasser haben. Und ich hätte gern eher gewusst, dass ich mir die Pflanzen, die ich mir für zu Hause kaufe, nicht danach aussehe, ob die mir optisch gut gefallen oder vielleicht nur ein bisschen, aber viel eher danach, wie meine Wohnung aussieht, welche Lichtverhältnisse ich habe, ob ich ein Südfenster oder ein Nordfenster, ob ich eine Kellerwohnung oder ein Dachgeschoss-Loft habe. Je nachdem, wie man wohnt, kann man die perfekte Pflanze für sich aussuchen. Und ich glaube, ich hätte mir sehr viel Geld gespart, hätte ich das von Anfang an mitbedacht.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das schreit natürlich, also mir sind 3000 Fragen sofort eingefallen und ich würde am liebsten ganz kurz einmal mit dir durch die Zimmer gehen, beziehungsweise durch die Wohnungsgegebenheiten und was du da so empfehlen würdest, weil das ist ja wirklich für viele wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Ich habe zum Beispiel ein Badezimmer, fürchterliches Bad, also das Bad an sich ist okay, aber es hat halt kein Fenster. Ich hätte aber irrsinnig gerne eine Pflanze da drin. Was empfiehlst du mir?
Ich habe auch ein Bad ohne Fenster, mhm, und das war eine große Umstellung. Ich glaube, jeder möchte gerne ein grünes Bad haben und das Badezimmer ist tatsächlich auch der Raum, wo sich Pflanzen wahnsinnig wohlfühlen, weil die Luftfeuchtigkeit dort so hoch ist. Mhm. Aber sie fühlen sich natürlich nicht wohl, wenn es dort kein Licht gibt. Ja. Aber ich habe eine Pflanze gefunden, die sich in meinem fensterlosen Bad super wohlfühlt und das ist der Bogenhanf. Du schreibst ihn jetzt bestimmt zum zweiten Mal auf.
Ja, stimmt.
Es ist wirklich die perfekte Pflanze, weil egal, was ich für Lichtverhältnisse habe und sogar, wenn ich keine oder kaum oder keine Lichtverhältnisse habe, überlebt diese Pflanze. Und ich mache das so, dass ich den alle 3 Monate austausche. Also ich habe im Handy meine Kalender-App oder meine, also ich habe den ganz normalen Kalender, wo ich mir alle 3 Monate festgelegt aufgeschrieben habe, Bogenhanf tauschen. Man kann ja so ein Intervall einpflegen. Und alle 3 Monate werde ich von meinem Handy daran erinnert, dass es mal wieder Zeit ist, den Bogenhanf auszutauschen. Und das bedeutet einfach nur, dass ich den Bogenhanf, der bis dahin 3 Monate im Bad stand und kein Licht bekommen hat, dass ich den mit einem austausche, seinem Zwillingsbruder, der in der Zeit eine kleine Sonnentherapie bekommen hat. Das heißt, der darf in den 3 Monaten ein bisschen Sonne tanken an einem helleren Ort. Und so tankt er genug Kraft, um die nächsten 3 Monate von mir ein kleines bisschen gequält zu werden. Aber sie sind super gesund, bekommen ab und zu Licht. Man muss nur darauf achten, dass je weniger Licht eine Pflanze bekommt, desto weniger Photosynthese kann sie ja betreiben und desto weniger muss sie natürlich auch gegossen werden, weil sie weniger Energie braucht.
Das ist ja auch der erste große Hinweis jetzt für die Winterzeit, die ansteht oder gerade begonnen hat. Das ist ja weniger Licht und das heißt, auch hier brauchen die Pflanzen natürlich weniger Wasser, ne?
Ja, absolut. Und das ist wirklich einer der größten Fehler, dass man das Gießverhalten nicht anpasst. Dass man denkt, im Sommer hat das doch super geklappt. Ich habe alle 2 Wochen gedüngt, ich habe jede Woche Wasser in meine Pflanze gekippt und es funktioniert für mich total. Das Problem ist, dass man wirklich mit den Jahreszeiten gehen muss und sich da anpassen muss. Also im Winter weniger Wasser.
Okay, jetzt lass uns nochmal ganz kurz zurück ins Bad. Du hast auch gesagt, dass Pflanzen sich im Badezimmer wegen der Luftfeuchtigkeit grundsätzlich sehr wohlfühlen. Ist das Badezimmer auch so ein bisschen das Krankenhaus für Pflanzen oder kann es das sein, wenn es einer Pflanze bei mir in der Wohnung nicht so gut geht, dass ich die dann, wenn ich jetzt ein Bad mit Fenster habe, dass ich die mal eine Zeit lang ins Bad stelle, damit sie sich mit Luftfeuchtigkeit erholen kann?
Also ich denke immer, der Ort ist ein guter, um sich zu erholen. Es kommt ein bisschen drauf an. Sind es Schädlinge, würde ich die Pflanze eher separieren. Habe ich jetzt im Bad schon ganz viele Pflanzen, würde ich sie wahrscheinlich da nicht ins Krankenlager schicken, weil die Gefahr ist, dass sich andere anstecken könnten, dass Schädlinge übergehen. Aber mit allem anderen, es kommt ein bisschen auf die Pflanze an, würde ich sagen, weil Luftfeuchtigkeit nicht immer das Mittel zum Zweck ist, dass es einer Pflanze immer besser geht. Also man muss, glaube ich, lernen, so ein bisschen Detektivarbeit zu machen. Ich gehe meine Pflanzen immer ganz nach einem bestimmten Schema ab, wo ich gucke, was könnte der Pflanze fehlen. In den wenigsten Fällen würde ich sagen, ist die Luftfeuchtigkeit das Problem bei den Pflanzen, die ich habe. Aber auch einfach, weil ich mir keine tropischen Pflanzen hinstelle, die normalerweise 80% Luftfeuchtigkeit brauchen. Hat sich jetzt jemand total in eine Calathea zum Beispiel verliebt. Den Namen hast du vielleicht auch schon mal gehört. Das ist eine Pflanze, den sich besonders Anfänger am Anfang kaufen, weil sie wunderschöne Blätter haben. Das sind tropische Pflanzen, die aus dem Regenwald kommen. 80-90% Luftfeuchtigkeit. Die Blätter wellen sich, sobald die in die normale deutsche Haushaltswohnung kommen. Da wäre es vielleicht ganz gut, die da sich erholen zu lassen. Beim Rest würde ich es bezweifeln, ob das immer was bringt.
Okay, alles klar. War ja auch, sagen wir mal, eine wilde Idee, das Badezimmer zur Krankenstation zu machen. Aber ich dachte, ich probiere es mal. Du hast aber ein ganz schönes Stichwort gesagt, bevor wir jetzt durch die Zimmer weitergehen, noch vielleicht nochmal zu tropischen Pflanzen, beziehungsweise das ist ja gerade sehr in, diese ganzen, sagen wir mal, exotischen Pflanzen mit riesigen Blättern. Würdest du sagen, Vorsicht an der Stelle, schaut doch mal lieber, was bei uns regional oder heimisch ist und was vielleicht dann besser wächst in der eigenen Wohnung?
Also ich denke, regional und heimisch sind auch die wenigsten Pflanzen, die ich so habe. Aber sie kommen mit den Gegebenheiten sehr viel besser klar. Ich denke, dass es schon wichtig ist, zu schauen, was für Gegebenheiten kann ich meiner Pflanze bieten. Und ansonsten habe ich nicht viel Spaß an der Pflanze. Dann wird die ganz schnell blöd aussehen. Und das möchte ich ja dann auch nicht in der Wohnung haben. Ich möchte ja viel Grün, schöne Blätter, ein tolles Wachstum, Erfolgserlebnisse. Ansonsten macht dieses ganze Hobby ja auch keinen Spaß.
Ja, los, sag doch mal. Also pass auf, Wohnung in Deutschland, klassische Verhältnisse, sag ich mal, normales Licht. Welche 5 Pflanzen wären dein absoluter Tipp? Bogenhanf schreibe ich jetzt zum 3. Mal auf wahrscheinlich.
Ich wollte gerade einen kleinen Test rausmachen. Also eine Pflanze kennst du schon, das ist der Bogenhanf. Und das ist die Pflanze, die am unkaputtbarsten ist. Die ist absolut ungeschlagen auf Platz 1. Die hält alles aus. Da kann ich 3 Monate auf Weltreise gehen. Und wenn die in der Zeit kein Wasser bekommt, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Okay. Also die ist wirklich der Wahnsinn. Als zweites würde ich sagen, die Glücksfeder. Die sagt dir vielleicht auch was. Die hat lange Stiele mit kleinen Blättern dran, hat unten ganz große Knollen in der Erde, kann unglaublich viel Feuchtigkeit sammeln und dadurch muss sie auch sehr wenig gegossen werden. Auch die ist perfekt für Leute, die nicht immer zu Hause sind, die eine grüne Wohnung haben wollen, ohne sich jetzt jeden Tag darum zu kümmern. Wächst unfassbar gut. Das Einzige, was man zu der wissen muss, sie steht unglaublich gern klein. Wenn man die kauft, dann ist meistens der Topf schon so ein bisschen ausgebeult, weil die Knollen so viel Platz einnehmen. Und die Leute denken, dass sie der was Gutes tun, indem sie die in große Töpfe packen. Aber das ist der größte Fehler. Also Glücksfeder. Mhm. Und die dritte Pflanze ist die Efeutute. Nicht zu verwechseln mit dem Efeu, der ist nämlich für die Wohnung gar nicht geeignet.
Okay.
Aber die Efeutute ist eine schnell wachsende, wunderschöne Pflanze, die es in verschiedenen Blattfarben gibt. Also die gibt es von dunkelgrün. Die ist eher perfekt für schattigere Plätze, weil sie eben so viel Chlorophyll hat und viel Photosynthese betreiben kann. Kann man die ein bisschen dunkler stellen, dann gibt es aber auch ganz tolle, helle Formen davon. Das ist so das Trio, was ich immer allen sage. Das sind so die heilige Dreifaltigkeit der Indoor-Pflanzen, wo die wenigsten Leute was falsch machen können. Deswegen fallen mir als erstes auch die drei ein. Du hast aber nach 5 gefragt.
Ja, das ist die Challenge jetzt.
Das ist die Challenge.
Ja, wir sind der Gardena-Podcast. Wir haben immer ein bisschen mehr als die anderen.
Stimmt, drei ist auch ein bisschen dürftig. Ich schaue mich gerade ein bisschen in meiner Wohnung um, was ich hier sonst noch so habe. Ich liebe ja Philodendron.
Okay.
Es gibt viele verschiedene Arten. Aber die funktionieren indoor auch ziemlich gut. Mhm. Ja, also die 5. Pflanze, die mir einfällt, ist eine Wolfsmilch. Und wer auf die Optik von Kakteen steht, aber nicht so viel Sonne hat, um sich einen Kaktus hinzustellen, der kann sich eine Wolfsmilch hinstellen. Die sieht aus wie ein Kaktus und braucht sehr wenig Wasser auch. Kommt super zurecht, wenn man trotzdem ein relativ helles Fenster hat. Also hier würde ich ein Südfenster oder ein Westfenster, was nachmittags noch ein paar Sonnenstunden bekommt, empfehlen. Und das sind, glaube ich, so die 5, die ich jedem empfehlen kann.
Bogenhanf, Glücksfeder, Efeutute sind die Top 3 und dann Philodendron und Wolfsmilch. Super. So, was ist denn mit dem Klassiker für jeden, der sich irgendwie ein bisschen Süden in die Wohnung holen will? Yucca-Palme. Ne? Das macht ja also wirklich, also ist inzwischen gar nicht mehr so hip, aber irgendwo hat jeder noch eine rumstehen und die ist meistens 2 Meter hoch und irrsinnig dünn und man bindet sie an allen möglichen Heizungen fest. Was sagst du denn dazu?
Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich mit einer Yucca-Palme nicht super viel anfangen kann. Ich habe ja 2 Katzen. Ja. Und die stehen auf alles, was so lange, dünne Blätter hat. Und da fangen die echt an, da dran zu knabbern. Das heißt, ich hatte mal eine und die wurde sehr schnell kaputt gemacht. Jetzt habe ich noch eine kleine, die hat mein Freund mit in die Beziehung gebracht. Aber die ist geschützt vor den Katzen. Das heißt, mit einer 2 Meter großen Yucca-Palme kenne ich mich gar nicht so aus. Also wir können gerne in 2 Jahren noch mal telefonieren. Und dann sage ich dir, was meine Kleine hier so macht und ob ich die für Anfänger empfehlen kann, da habe ich keine Erfahrung damit.
Naja, nee, also ich glaube, wenn es nach mir geht, dann kriegt da jeder was mit hin. Die hält alles aus, aber tendenziell ist es, glaube ich, einfach nicht mehr die Pflanze der Wahl. Wie auch immer. Lass uns wieder zurückkommen zu den Zimmern, weil wir waren ja im Badezimmer angefangen und waren dann gar nicht weitergegangen. Gibt es zum Beispiel Pflanzen, die du fürs Schlafzimmer empfehlen würdest oder sagst du, nee, Schlafzimmer lieber gar nicht?
Das Gerücht hält sich ja wacker, dass Pflanzen einem in der Nacht den Sauerstoff wegatmen.
Ja.
Und grundsätzlich stimmt das sogar für manche Pflanzen. Also die Photosynthese funktioniert ja so, dass Kohlenstoffdioxid tagsüber aufgenommen wird, in Sauerstoff umgewandelt wird durch die Photosynthese. Und dieser Prozess ist im Dunkeln genau umgekehrt. Das heißt, da atmet die Pflanze sozusagen aus. Und das bedeutet aber nicht, dass da der Erstickungstod droht, sondern ich glaube, da bräuchte es ganz schön viele Pflanzen. Ich denke, dass es weniger darauf ankommt, was ich in dem Raum tue, sondern also ob ich da jetzt schlafe, koche oder mich wasche, sondern viel eher, welche Ausrichtung die die Fenster in dem Raum haben. Da lohnt es sich, tagsüber mal zu beobachten, wie lang scheint denn da die Sonne rein. Und dann kann ich vielleicht bei Google mal eingeben, Pflanzen Südfenster. Also ich stelle mich mit meinem Kompass an mein Fenster, gucke, welche Ausrichtung hat das, ist es Norden, Osten, Süden, Westen. Und dann kann ich ganz genau herausfinden, welche Pflanze für die Sonnenstunden, die ich habe, die besten sind. Danach kann man gehen. Ich denke, ansonsten kann man nichts falsch machen mit, du wirst bestimmt erraten, einem Bogenhanf. oder auch einer Einblatt, die ist heute auch noch gar nicht gefallen. Die Einblatt, die hat luftreinigende Eigenschaften. Also die eignet sich besonders für das Schlafzimmer.
Bogenhanf geht immer und das Einblatt habe ich mir gemerkt, weil es luftreinigend ist und damit auch für sehr fürs Schlafzimmer geeignet. Dann gehen wir einfach weiter. Ich meine, Wohnzimmer ist dann ja wahrscheinlich so der klassische Ort, wo sich alles abspielt und man dann da auch die volle Pracht ausleben kann, oder?
Da kommt es auf die Fenster drauf an.
Ja, das war klar, dass du das wieder sagst. Natürlich, okay. Ja.
Also es ist wirklich... Es kommt so doll darauf an, wie die Lichtverhältnisse bei einem sind und was die persönlichen Umstände sind. Das heißt, bin ich viel weg? Bin ich viel da? Neige ich eher dazu, viel zu gießen? Vergesse ich das Gießen oft? Darauf kommt's an. Und wenn man eine grüne Wohnung haben möchte, mit Pflanzen, die tatsächlich schön aussehen, wie gesagt, muss man sich viel eher Gedanken darum machen, als um alles andere.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort. Dann kommen wir mal von den Zimmern zu den ganz alltäglichen Problemen von uns Menschen. Weil ich habe sehr, sehr viele Freundinnen und Freunde, die von sich behaupten, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Sagst du denen, nein, das stimmt nicht, du bist einfach nur zu doof zum Gießen? Oder wie funktioniert's?
Also so hart würde ich es nicht ausdrücken. Aber ich sag denen schon, dass das Quatsch ist. Und dass man sich den antrainieren kann. Dass die meisten erstmal ein Gefühl dafür bekommen müssen, wie eine gesunde Pflanze aussieht, wie oft ich gießen muss, weil das ist ein Lernprozess. Und ich habe am Anfang so viel falsch gemacht. Ich denke, das kann jeder lernen.
Wie viele Pflanzen müssen im Schnitt leiden, bis man es drauf hat?
Viele. Wirklich viele.
Sind dir einige gestorben auch?
Mir sind unzählige gestorben. Die schlimmste Pflanze, die mir mal gestorben ist, ist eine Pflanze gewesen, eine Syngonium variegata. Mhm. Wunderschöne Blätter, eine wunderschöne Pflanze, die ich mir 2018 gewünscht habe. Das ist eine von den eher seltenen Pflanzen damals gewesen, für die sehr viele Leute sehr viel Geld ausgegeben hätten und ich dieses Geld einfach nicht hatte. Und eines Tages bin ich zu meiner Mama in den Kindergarten gegangen. Die ist von der Gärtnerin zur Kindergärtnerin aufgestiegen. Und dort ist diese Pflanze gewesen, in riesengroß. Und da habe ich zu meiner Mama gesagt, woher hast du denn die Pflanze? Und da hat sie gesagt, die habe ich seit ungefähr 20 Jahren hier stehen. Und das war ein Prachtexemplar von Pflanze. Und ich habe die so angehimmelt und meine Mama hat die so hochgezüchtet. Also wir stellen uns jetzt gerade eine Pflanze vor, die bestimmt knapp 2 Meter hoch ist. Also die wächst in Ranken, die hatte so einen großen Rankstab und da sind die einzelnen Stränge da 100-fach um den Rankstab gewickelt worden. Zu dem Zeitpunkt bin ich 30 geworden und meine Mama hat mir diese Pflanze zum 30. Geburtstag geschenkt.
Wow, oh nein.
Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass ich war super emotional, weil ich diese Pflanze unbedingt haben wollte und ich habe alles falsch gemacht, was man mit dieser Pflanze falsch machen kann und die ist mir innerhalb von 2 Wochen gestorben, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da tue.
Oh nein.
Das heißt, sie hat die aufgepäppelt, groß gemacht, gepflegt und mir in meine Hände gegeben. Das Erste, was ich gemacht habe, ist die Pflanze, die ist ja aus ihrem normalen Umfeld rausgerissen worden. Das ist super stressig für Pflanzen. Und ich habe sie direkt umgetopft. Das ist schon mal der erste Fehler. Wenn man sich eine neue Pflanze holt, dann am besten erstmal in dem Topf stehen lassen. Erstmal versuchen, so ähnliche Bedingungen wie möglich zum letzten Standort zu machen. Und erstmal abzuwarten. Erstmal zu gucken, wie lebt sie sich denn ein? Was passiert denn hier? Sie zu beobachten. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, sie aus ihrer Erde rauszureißen, einen riesengroßen Topf zu nehmen, die Wurzeln abzuwaschen mit den Händen. Das heißt, ich habe alle kleinen Wurzelhaare kaputt gemacht, sodass sie später kein Wasser mehr aufnehmen konnte. Ich habe mich dann gewundert, warum vertrocknet diese Pflanze? Hat die nicht genug Wasser? Riesengroßer Topf, super viel Substrat, noch Wasser draufgekippt. Die Pflanze hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, dieses viele Wasser aufzunehmen. Das heißt, es gab Staunässe, die Wurzeln sind noch mehr gefault, konnten noch weniger Wasser aufnehmen und haben immer mehr Zeichen von Vertrocknung angezeigt.
Mhm.
Und ich dachte, ihr fehlt Wasser, und habe immer mehr Wasser draufgekippt. Also das ist natürlich was ich inzwischen nie wieder machen würde. Aber ich glaube, so geht's vielen Leuten am Anfang, dass sie panisch reagieren, dass sie alles richtig machen wollen, dass sie der Pflanze ein schönes Zuhause geben wollen. Ich denke, es ist wichtig, immer dran zu denken, was bedeutet für die Pflanze Stress, und der Pflanze lieber ein bisschen mehr Zeit zu geben. In dieser ja doch sehr schnelllebigen Welt sind wir es ja gewohnt, irgendwie sofort Erfolge zu sehen oder schnell irgendwelche Handlungen machen zu wollen. Ich denke, wenn mir ein was Pflanzen beigebracht haben, ist dann ruhig an Dinge ranzugehen, Sachen nicht zu überstürzen, nicht zu viel zu machen, sondern erstmal abzuwarten. Das ist mit Pflanzen immer das Wichtigste.
Okay, also stresst die Pflanze nicht. Was stresst denn konkret die Pflanze? Umtopfen, Wurzeln abwaschen, beziehungsweise Wurzeln generell nicht in Ruhe lassen, stresst Pflanzen. Zu viel Wasser stresst sie. Und zu schnell zu viele Veränderungen herbeiführen. Ist es ungefähr so die Zusammenfassung?
Das trifft ziemlich gut, ja.
Okay, dann versuchen wir das mal so festzuhalten. Ich merke mir das und komme einfach zur nächsten Frage. Wie ist es denn, wenn ich jetzt schön, nachhaltig und in Ruhe meinen Indoor-Dschungel starten möchte? Hast du Tipps für mich oder vielleicht Garten-Gadgets? Was sind deine liebsten Hilfsmittel, die du nutzt, um so einen Garten anzulegen?
Ich würde sehr günstig anfangen. Ich habe den Fehler gemacht, mich direkt bei Seiten umzugucken, die sehr rare Pflanzen haben, und habe dadurch sehr viel Geld für Pflanzen ausgegeben. Ich glaube, dass es ein sehr günstiges Hobby sein kann. Und wenn man das nachhaltig betreiben möchte, würde ich auf verschiedene Plattformen zurückgreifen, wo man Dinge tauschen kann. Zum Beispiel, darf ich einen Markennamen sagen? Zum Beispiel Kleinanzeigen.
Mhm.
Also es gibt ja verschiedene Portale, wo man Dinge tauschen kann, und da kann man immer mal nachschauen. Da gibt's Leute, die Stecklinge verschenken oder vertauschen. Das heißt, verschenken oder tauschen. Und damit würde ich anfangen. Ich würde gucken, dieses Hobby so günstig wie möglich zu machen. Das heißt, ich gehe entweder zu Leuten hin und frage, darf ich mir da vielleicht einen kleinen Steckling abschneiden? Und dann schneide ich was von der Pflanze und probiere mich erstmal aus. Ich gucke erstmal, wie lange dauert das, bis so eine Wurzel entsteht? Wie sieht denn so eine gesunde Wurzel, die in Wasser langsam ranwächst? Wie sieht die denn überhaupt aus? Wie verhält sich das? Mag die Pflanze das Fenster in meinem Schlafzimmer, oder wie verhält sie sich? Und dann habe ich erstmal kein Geld ausgegeben. Außerdem braucht man auch für Töpfe eigentlich kein Geld. Also ich kaufe die meisten Töpfe entweder auf dem Flohmarkt, oder es gibt diese Plastikeinsätze. Manchmal gibt's vor Friedhöfen, also wenn das nicht im Friedhofsgelände ist, sondern davor, gibt's manchmal Mülltonnen, wo natürlich ganz viele von den Plastikeinsätzen weggeschmissen werden, weil man die ja nicht braucht nach dem Pflanzen. Bevor ich also was Neues kaufe, schaue ich dann mal da, oder in den Verschenkekisten auf der Straße, da findet man auch oft was. Und das wichtigste Pflanzengadget ist der Finger.
Aha.
Auch den hat man kostenlos an seiner Hand dran.
Mhm.
Weil mit dem kann man super prüfen, ob eine Pflanze gegossen werden muss oder nicht. Wenn ich den Finger in die Erde stecke und ich nehme den raus, das ist wie so ein Holzstäbchen, wenn man Kuchen backt. Kennst du das?
Wenn noch was dran ist, dann ist der Kuchen noch nicht durch.
Genau. Dann ist er einfach noch ein bisschen feucht. Und wenn man den Finger in die Erde steckt und man merkt, dass auch in den unteren Schichten noch Krümel am Finger hängen, dann weiß ich, dass es viel zu zeitig ist, die Pflanze zu gießen. Dafür brauche ich kein fancy Gadget, dafür muss ich kein Geld ausgeben. Da schaue ich die Pflanze an, nehme den Finger, stecke den in die Erde, und dann weiß ich ganz genau Bescheid.
super Tipps, auch vor allen Dingen sehr, sehr nachhaltig. Ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen makaber, zum Friedhof zu gehen, um sich Blumentöpfe zu holen, aber auf der anderen Seite ist es ja das, wenn ich jetzt wieder einen neuen kaufe, dann ist wieder mehr Plastik in der Welt und das muss ja nicht sein.
Absolut.
Total tolle Idee, finde ich sehr, sehr gut. Ja, super, damit kann man, finde ich, sehr, sehr schön anfangen. Vor allen Dingen auch, du hast ja gesagt, gar nicht viel Geld ausgeben für Pflanzen, sondern einfach erstmal Stecklinge holen. Es ist ja bei Pflanzen so ein bisschen ähnlich wie bei Kindern, ne? Wenn man in der Aufzucht aufgeht und sich darüber erfreut, dass sie angehen und erblühen, dann ist es ja fast egal, wie sie aussehen. Man findet sie dann schön. Geht dir das auch so?
Man entwickelt auf jeden Fall eine ganz besondere Beziehung zu den Pflanzen, Kindern, die man selbst großgezogen hat, das stimmt.
Ja, okay, das reicht mir schon. Gut, jetzt haben wir angefangen mit dem Indoor-Dschungel oder Indoor-Garten. Wie geht's weiter? Es ist Winter. Wie kriege ich das hin zum Beispiel, dass auch jetzt im Winter ich einen schönen, vielleicht sogar blühenden Indoor-Garten habe?
Ich glaube, da bist du bei mir vielleicht ein bisschen an der falschen Adresse, weil ich sehr viele Grünpflanzen und wenig Blühpflanzen habe. Grundsätzlich sind Pflanzen nicht unbedingt dazu gemacht, im Winter jetzt eine krasse Blütenpracht auszubilden. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, es ist wichtig, mit dem Rhythmus der Pflanze zu gehen und nicht, dass ich in einer Jahreszeit, wo keine Blüten angedacht sind, eine Blüte herbeizaubern möchte. Ich denke sogar, dass es funktionieren würde, aber es würde sehr viel Licht brauchen. Und um dieses Licht zu bekommen, bräuchte es Pflanzenlampen, die teuer sind, die Strom verbrauchen. Und das ist auch was ich gelernt habe, dass ich nicht alles dafür tun muss, um die Umgebung der Pflanze anzupassen, sondern die Pflanze der Umgebung anzupassen. Also ich denke, dass es viel wichtiger ist, dass man sich Pflanzen zulegt, die zur Umgebung passen. Und dann darf die in Deutschland im Winter, wo wir wenig Sonne haben, wo wir wenig Wärme haben, auch gern die Blüten einstellen. Weil es würde funktionieren, aber das würde sehr viel Geld kosten. Und ich finde, das ist gar nicht nötig.
Finde ich eine richtig gute Antwort und kann mich da sehr, sehr gerne auch von überzeugen lassen. Ich finde, wir machen ja auch ein bisschen ruhiger im Winter. Wieso denn nicht auch die Pflanzen, ne?
Ganz genau.
Netflix and chill. So. Dann lass uns doch bitte nochmal zurückkommen zu dem Pflanzen ziehen oder Pflanzen vermehren. Du hast eben gerade so schön von den Stecklingen von Freunden oder Bekannten gesprochen. Wenn ich meine eigenen Pflanzen vermehren will oder sie auch zu groß werden und ich sie zurückschneiden möchte, dann kann ich daraus ja auch wieder neue Pflanzen machen. Wie gehst du das an? Was hast du da für Tipps?
Möchtest du von mir ganz genau wissen, wie ich eine Pflanze, wo ich schneide, oder was möchtest du gerne wissen?
Ja, vielleicht ja. Du kannst gerne auch von einer ganz konkreten Pflanze ausgehen oder sowas. Oder vielleicht gibt's auch Allgemeingültiges. Das wäre natürlich noch wertvoller.
Ich glaube, auch da sollte man sich das nicht zu kompliziert machen. Wasser reicht aus. Man nimmt sich einfach eine Schale mit Wasser, vielleicht eine kleine Vase. Und da kann man die Stecklinge am besten beobachten. Also viele lassen Stecklinge auch in Erde wurzeln, aber da sehe ich den Prozess nicht. Ich mag das immer, wenn man da reingucken kann und sieht, was passiert. Und deswegen nutze ich immer Wasser. Und dann funktioniert es so, dass ich Pflanzenteile abschneide. Also mein Liebling, der Bogenhanf zum Beispiel, funktioniert wahnsinnig einfach, weil ich mir eine Schere nehme und ein Blatt einfach unten abschneide. Mehr ist es nicht. Und das stelle ich ins Wasser und da entstehen kleine neue Wurzeln dran.
Direkt aus dem Blatt kommen die dann. Das heißt, ich muss gar nicht irgendeinen Stiel oder sowas nehmen, sondern kann direkt einfach nur einen Teil der Pflanze quasi nehmen und da wurzelt's raus.
Ich kann sogar ein Blatt abschneiden und das in mehrere Abschnitte teilen, also ein einziges Blatt, und das dann wurzeln lassen. Also schon Teile des Blattes reichen aus, dass ich eine völlig neue Pflanze damit machen kann.
Okay, du, ich muss mir das notieren, das ist ein wichtiger Moment für mich. So, okay. Und dann habe ich sie in Wasser gestellt, dann gucke ich sie mir ein bisschen an. Wie lange muss ich geduldig sein, bis Wurzeln kommen, beziehungsweise an welchem Punkt kann ich sagen, okay, das hat nicht geklappt?
Also bei Bogenhanf, da muss man wirklich ein buddhistischer Mönch sein. Da muss man sehr, sehr viel Ruhe mitbringen, weil das kann schon Monate dauern. Also ich gehe mal davon aus, zwischen 3 und 6 Monate könnte es dauern, bis dann die Pflanze aus dem Blatt herauswächst, weil es ist beim Bogenhanf zum Beispiel so, ich schneide das Blatt ab, gebe das ins Wasser, fülle das Wasser auf, sobald das verdunstet ist. Also es ist wichtig, das nachzugießen. Wenn es dunkel wird oder anfängt zu riechen, dann muss ich auf jeden Fall das Wasser auch mal austauschen. Aber das muss man nicht jede Woche machen. Also ich kann das erstmal ganz hinten hinstellen irgendwo und vergessen, das ist am besten, da nicht ganz so oft drauf zu gucken. Und wenn sich dann die ersten kleinen Wurzeln gebildet haben, dann entsteht irgendwann unten aus der Schnittkante heraus, das ist ganz verrückt zu beobachten, eine ganz neue kleine Bogenhandpflanze. Also ganz kleine Blätter. Und also ich finde Pflanzen einfach selber total verrückt, dass man einen Teil davon nimmt und dass man ein Hobby hat, was sich so selbst vermehrt und was man, wo man gar nicht immer was nachkaufen muss. Ja, das ist cool. Und dann hat man eine ganz neue Pflanze.
Man hört das Lächeln und das Glück, das du dabei empfindest, aus deiner Stimme raus. Das ist total schön. Und ich glaube, das haben viele, die uns zuhören, auch. Und die können da total mit bonden und ja, mit dir mitgehen. Das finde ich ganz, ganz toll. Okay, dann, wir kommen langsam schon zum Ende. Deswegen erstmal der Hinweis, wenn man noch mehr Tipps und Ideen von dir haben will, dann kann man dich natürlich auf Instagram finden. Da heißt du Marie Nova. Mhm. Und da gibt es viele weitere kleine Hinweise von dir, immer wieder in kleinen Videos. Ich hätte noch zwei kleine Fragen. Und zwar, vielleicht liege ich mit der ersten auch ganz falsch, aber wenn du ein Gartengerät wärst, beziehungsweise ein Gadget für die Wohnung, was wärst du dann?
Ich finde das so eine gute Frage. Ich glaube, inzwischen, und das war mal anders, um mal den Bogen wieder zur psychischen Gesundheit zu legen, und da bin ich sehr stolz drauf. Ich glaube, dass ich früher so ein Pflanzenclip war, der alles zusammengehalten hat. Und dass ich inzwischen eine Gartenschere bin. Und das schaffe, auch mal ein totes Blatt abzuschneiden und nicht daran festzuhängen. Und ja, ich glaube, ich bin eine Gartenschere.
Wie toll. Und dein Lächeln hört man schon wieder. Und wenn du eine Pflanze wärst, welche wärst du dann?
Ich glaube, so unkompliziert wie ein Bogenhanf bin ich nicht, auch wenn ich das gern wäre. Was wäre ich für eine Pflanze? Eine Mimose bin ich aber auch nicht mehr, die ihre Blätter zusammenklappt. Ich glaube, so eine richtig schöne Efeutute.
Das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Das klingt auch schön. Ich wäre vielleicht ein Bogenhanf. Ich weiß es
ganz
nicht.
Ganz unkompliziert.
Ja, ganz unkompliziert. Vielleicht wäre ich auch eine Yucca-Palme und würde allen auf den Senkel gehen. Das kann auch sein. Auf jeden Fall finde ich es immer sehr, sehr schön, so ein bisschen zu überlegen, wo stehe ich denn eigentlich und wo habe ich vielleicht Ähnlichkeiten sogar mit meinen Pflanzen. Das ist ja auch irgendwie eine ganz tolle Verbindung, die man da so eingeht, wenn man selber gärtnert. Und ja, ich hoffe, dass alle ganz viele tolle Ideen mitnehmen konnten aus unserem schönen Gespräch, was ich sehr genossen habe. Darf ich nochmal zusammenfassen, was ich mitgenommen habe, und du sagst mir, ob es stimmt oder nicht?
Ja, klar, gern.
Okay, pass auf. Also, wenn du drei Tipps sagen müsstest, dann wäre das: drück deine Liebe zu den Pflanzen nicht durch den Gießrhythmus aus. Seltener, aber nicht weniger ist vielleicht das Stichwort. Also nicht so oft, aber durchaus dann ordentlich durchnässen. Der Topf muss nicht riesig sein. Pflanzen mögen es gerne eng. Und man sollte Pflanzen nicht nach der Optik auswählen oder nach dem, was gerade hip ist, sondern sich ganz genau Gedanken machen, wie sieht eigentlich meine Wohnung aus, wie ist die Fensterausrichtung, da mal googeln und danach entscheiden. Das wären so die ersten drei gewesen. Und dann, wenn ich anfange, ruhig günstig anfangen, Stecklinge tauschen. Wenn ich Töpfe brauche, ist vielleicht die Tonne vor Friedhöfen ein Tipp, aber die kann man auch häufig tauschen oder die gibt's in Nachbarschaftsportalen oder sowas. Das wichtigste Gadget ist der Finger, um zu gucken, wie feucht oder trocken ist denn eigentlich meine Pflanze. Und dann habe ich mir noch Geduld aufgeschrieben, ganz groß. Ganz viel Ruhe lassen. Pflanzen sind langsamer als wir Menschen und als unsere schnelle Zeit. Und wir müssen dann nicht gleich ausflippen, wenn eine Pflanze mal die, weiß nicht, Blätter hängen lässt oder sowas. Mhm. So, was habe ich noch? Es war so viel. Die Top 5 Pflanzen nochmal zum Mitschreiben sind Bogenhanf, Glücksfeder, Efeutute, Philodendron und Wolfsmilch. Und wenn ich Pflanzen ziehen möchte, dann ist auch da Geduld gefragt und es reicht schon ein Blatt. Und ein bisschen Wasser und Zeit und dann kommt da was.
Kommt auf die Pflanze drauf an. Manchmal reicht auch nicht ein Blatt, aber bei der Pflanze, die wir besprochen haben, ist das so. Ich finde, das klingt doch, du hast doch heute auf jeden Fall ganz schön was gelernt.
Das würde ich so unterschreiben. Ja. Finde ich toll. Ja, gibt's noch was du noch hinzufügen möchtest?
Ich glaube, es ist wichtig, Spaß an seinen Pflanzen zu haben. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen, die sich für Pflanzen interessieren oder die in das Hobby gerade reinkommen, sich nicht so verunsichern lassen von den Sachen, die es noch alles geben könnte, sondern dass man klein anfängt und nicht vergisst, warum man gern eine Pflanze bei sich zu Hause haben möchte, nämlich um es grün zu haben, um es schön zu haben, um so ein schönes Zuhausegefühl zu haben. Ich würde mir wünschen, dass es weniger Vergleichen gibt. Von wegen, oh, der hat aber eine viel seltenere Pflanze und eine viel teurere, weil die Vergangenheit gezeigt hat, dass diese Welt der Pflanzen schon auch eine verrückte ist. Ich glaube, seine Grenzen zu setzen, lieber weniger Geld dafür ausgeben, weil es gibt wunderschöne, sehr, sehr günstige Pflanzen und einfach anfangen und gucken, wo man damit rauskommt.
Das klingt so toll. Marie, ich glaube, du hast hier eine riesige Menge Inspiration verteilt, vor allen Dingen für mich, aber auch hoffentlich für alle anderen. Ich danke dir sehr für dieses inspirierende Gespräch.
Danke.
Und wenn euch, die ihr das gehört habt, das auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst uns hier gerne eine Bewertung, einen Kommentar bei iTunes und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, denn damit verpasst ihr dann auch die nächste Folge nicht. Und da hoffe ich, hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge von Im Traumgarten, von dem Podcast von Gardena. Dankeschön, Marie.
Danke, dass ich da sein durfte.